werden wir hier vielleicht bald alle durchdrehen. Also so Sachen halt, ne?
Ja.
Und dadurch...
Du warst ja Ken Jebsen auf deiner Schule.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavritsch.
Folge 14.
Power Moves. Aufnahme läuft, Iris.
Ja, läuft sie?
Die läuft, ja.
Und wie geht's dir?
Gar nicht mal so gut. Danke der Nachfrage. Wir haben Beef miteinander.
Ich habe kein Beef mit dir, Matthias. Du hast Beef mit mir.
Bist du verschlagen. Du hast den ganzen Beef vom Zaun gebrochen. Sagt man das eigentlich, dass man Beef vom Zaun bricht? Du hast damit angefangen. Jetzt, wenn ich auf Aufnahme drücke, sagst du, nee, bei mir ist alles in Ordnung. Matthias, du hast das Problem. Was ist mit dir los?
Matthias, richtig. Ich bin für dich da.
Iris, die Folge heißt Power Moves, nicht Shit Moves. Shit Moves hatten wir schon. Und das ist ein richtiger Shit Move von dir, was du gerade machst.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich will, dass es dir gut geht.
Na klar.
Und ich will auch, dass es dir während der Aufnahme gut geht.
Ja, dann tu doch was dafür. Warum tust du alles dagegen?
Ich bin doch, schau mich an.
Ja, das ist
ich
ja.
Ich bin super zugewandt.
Nur niemand, der uns gerade zuhört, kann sehen, was du da gerade tust.
Was denn,
und
tue
wie
ich
du
denn?
Da gerade guckst, du fängst an, dich auszuziehen. Du bist schon sehr manipulativ, Iris.
Matthias, ich wollte doch nur so ein bisschen so eine Stimmung mal mit aufnehmen.
Hast du das von Anfang an gerade geplant? Hast du mich die ganze Zeit provoziert, damit ich hier so ein bisschen auf Krawall gebürstet die Folge starte?
Ja, dann ist mal ein bisschen mehr Pep dabei.
Bist du berechnend.
Und damit herzlich willkommen zu Couple of Power Moves.
Auch von mir. Ich habe das die ganze Zeit jetzt mitgespielt.
Ich glaube dir kein Wort, du bist immer noch so sauer.
Du hast mich wirklich provoziert, das ist schon so.
Matthias, gib mir deine Hand.
Sie hält mir gerade wirklich ihre Hand hin, ja. Ich gebe ihr meine. Fester Druck, okay. Intensiver Blick, okay.
Spürst du mich?
Ja, ich komme nicht umhin.
Ja. Was spürst du?
Dass du gerade... Du bist wie ein Mensch gewordener Autoscooter. Dir geht es gerade so darum, zu rempeln, anzufahren und dabei möglichst Party, Party. In dir ist gerade auch so eine kleine Stimme, die sagt, und los geht's, hoch, 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 hoch. Eine neue Folge, Kappel auf, 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 auf. Los geht's. Okay. So bist du gerade. So wirkst du auf mich.
Nein, ich bin ganz zugewandt, Matthias.
Zugewandt, wann, wann?
Ich habe zur Vorbereitung für diese Folge, ja, habe ich das Buch Die 48 Gesetze der Macht gelesen. Und das hat mich in eine absolute Sinnkrise gestürzt.
Damit bist du übrigens nicht allein, Iris. Wir haben einige Rückmeldungen bekommen von Leuten, die eine Sinnkrise durch unsere Folgen haben. Ich glaube, wir brauchen so einen Disclaimer am Anfang. Vorsicht, unsere Folgen können Folgen haben. Uns haben Leute geschrieben und erzählt, dass sie Beziehungen beendet haben.
Wir haben schon einige Beziehungen jetzt beendet, ne?
Ja.
Oder zumindest in Frage gestellt.
Genau. Einige kündigen auch ihren Job wegen unserer Folgen.
Machen das sogar öffentlich auf Twitter.
Eine Nachricht hast du auch mir vorgelesen von jemandem, der sagt, ich erkenne jetzt erstmals, dass Shitmoves mit mir gemacht werden.
Oh ja, da habe ich eine schöne Nachricht bekommen und zwar von Vincent. Hallo, ich bin Vincent und ich habe gerade die Folge Shitmoves gehört. Und dabei ist mir aufgefallen, beziehungsweise mir ist klar geworden, wie und wieso manche Menschen mit mir so umgehen, wie sie es tun. Das hat mir sehr geholfen, weil ich bin eher der Jesus-Programm-Typ, wie ihr es benannt habt. Ich bemerke Shitmoves nicht. Und dann bin ich offen gegenüber denen, weil ich es nicht erkenne. Danke fürs Augenöffnen und macht weiter so. Und ich muss sagen, ich fühle Vincent.
Ja. Ich auch. Und entweder haben wir da jetzt was echt Gutes gemacht oder er ist so, weißt du, so ein richtig misstrauischer, zynischer Mensch. Danke fürs Augenöffnen. Und jetzt geht er mit niemandem mehr ordentlich um, sondern bei allen wittert er. Ja, ja, ich weiß schon, du bist ein Shitmover.
Oh Gott. Oh Gott, Vincent, wir machen dann alles noch schlimmer.
Bitte nicht. Bleib unter uns.
Ja, denk dran, immer erst den konstruktiven Weg gehen. Und wenn das dann ein Arschloch gegenüber von dir ist, dann...
Dann tit for tat.
Genau.
Ich habe eine Rückmeldung bekommen, von der ich dir noch nicht erzählt habe, weil sie einen so lustigen Moment hat, dass ich mir dachte, das hebe ich mir für die Folge auf. Wir haben doch in der letzten Folge über Prokrastination gesprochen.
Mhm.
Und wir haben das beide so benutzt, dieses Wort, als einfach nur aufschieben, was es wortwörtlich auch bedeutet.
Mhm.
Was ich nicht wusste, was ganz neu für mich war, das hat mir Anja auf Instagram geschrieben, Prokrastination ist auch pathologisch. Das ist auch wirklich ein Begriff, der benutzt wird für Menschen, die daran leiden. Sie hat es verglichen mit Depressionen. Sie hat gesagt, manche Leute benutzen das ja auch leichtfertig und meinen damit nur niedergeschlagen. Aber richtig, Depression ist ja eine Diagnose. Und so ähnlich sei das mit Prokrastination. So, was ich jetzt erzähle, das soll man nicht missverstehen, dass ich mich lustig mache über Anja. Wir haben super danach weitergeschrieben und ich fand es echt schön, dass sie mir diese Rückmeldung gegeben hat. Aber ich muss vorlesen, was für ein Tippfehler. Es geht ja dabei darum, Sachen nicht zu erledigen, die man erledigen müsste. Und hier ist ihre Nachricht, also ein Teil daran, der Moment, um den es mir geht. Ich kämpfe sehr mit unter anderem Prokrastination und fände es daher schön, wenn mehr Menschen wüssten, dass da etwas mehr hintersteckt, als Sachsen später zu erledigen, als es möglich wäre. Was ich so genial fand. Ich finde es wirklich genial. Also, kommen wir zum Sachsen.
Das Thema.
Power Moves.
Okay, Iris, erklär mir. Was hat dich beim Lesen der 48 Gesetze der Macht, führ das erstmal ein, das Buch, was das ist, und dann erklär mal, warum es dich in eine Sinnkrise gestürzt hat.
Okay. Es gibt dieses Buch, die 48 Gesetze der Macht. Ich habe das ja schon seit ein paar Jahren und ich habe das mal aus Gag geschenkt bekommen, weil mir ja immer nachgesagt worden ist, dass ich so ein Power Mover bin, dass ich so jemand bin, der auf eine ganz versteckte Art und Weise immer irgendwie so einen krassen Power Move macht.
Das kann ich bestätigen, ja.
Ja?
Warum? Ja, Iris, so hat unsere Folge heute begonnen, ja. Das ist schon, da ist schon was Wahres dran. Aber ich will auch heute einen ganz klaren Unterschied herausarbeiten zwischen Shit-Moves und Power-Moves. Und du bist keine Shit-Moverin, also selten, nur wenn wir streiten. Aber
habt ihr den Shit-Move rausgehört, liebe Leute von Matthias, dass er sich wieder so komplett
Was hat dich da in diese Krise gestürzt?
Okay, ich habe dieses Buch mal vor ein paar Jahren geschenkt bekommen. Ja. Und das ist teilweise so schlimm geschrieben, dass ich wirklich wütend wurde, als ich die mir mal alle durchgelesen habe.
Von Donald Trump? Ah, nee, der kann nicht bis 48 zählen.
Nee, von Robert Greene
ist
das Buch. Und da gibt es einen totalen Mythos darüber. Also, dass man so sagt, dieses Buch wurde damals im Knast weitergereicht. Und
dann sind alle ausgebrochen.
Und dadurch haben die Leute krasse Moves gelernt, Menschen zu manipulieren. Und es gibt auch so TikTok-Trends dazu, wo einer dieses Buch einfach durchnimmt und total viral damit geht, weil voll viele das super interessant finden. Und man muss auch sagen, es ist interessant. Und vieles, was da drin beschrieben ist, das werden Leute von ihren Chefs kennen. Das werden sie aus Beziehungen kennen. Als ich das Buch damals in die Hand bekommen habe, und diese Woche ist es wieder passiert, dass ich mir gedacht habe, wenn ich wirklich diese 48 Gesetze anwenden würde, was für ein schäbiges Leben hätte ich eigentlich? Und das stört mich, weil ganz viele nehmen einfach solche Bücher in die Hand und sagen, boah, geil, jetzt kann ich irgendwie so mein Ziel durchsetzen und dann weiß ich irgendwie ganz genau, wie ich nach oben komme.
Ja.
Aber was ist denn dieses fucking oben? Was bedeutet das denn? Ich werde schon wieder wütend gerade, wenn ich darüber nachdenke. Was bedeutet es denn, dass man nur seine eigenen Ziele nach vorne bringt? Aber was bedeutet das für alle anderen? Was hast du für Bindungen im Leben? Sind das gute Bindungen, wenn du die 48 Gesetze der Macht durchziehst?
Erste Frage direkt.
Ja.
Meinst du kriegst das schon vorher beantwortet oder müssen wir uns dafür erstmal Beispiele dieser 48 Gesetze anschauen? Meine Frage ist, wie unterscheiden sie sich denn von Shitmoves? Denn über Shitmoves haben wir ja dasselbe auch schon gesagt und sogar die Rückmeldung bekommen vom 70-jährigen Kurt.
Kurt hört sich wahrscheinlich mal wieder diese Frage an. Ganz liebe Grüße, Kurt. Ich liebe deine Nachrichten.
Aber er hat doch gesagt, dass er sich schlecht fühlt, weil er das sein Leben lang gemacht hat. Shitmoves. Jetzt sprechen wir von Power-Moves und du sagst hier was ganz Ähnliches. Man fühlt sich doch schlecht, wenn man sie macht. Wo ist der große Unterschied? Kannst du das jetzt schon sagen?
Naja, also ein bisschen geht schon ineinander über, aber ich würde sagen, bei Power-Moves ist der große Unterschied, das ist eine langfristige Strategie, die du anwendest. Shit-Moves kannst du auch rhetorisch machen. Die kannst du in einem Gespräch einbinden, du kannst sie kurz anwenden. Aber bei Power-Moves geht es ja wirklich darum, dass du dir eine sehr gute langfristige Strategie überlegst.
Okay.
Wie komme ich an mein Ziel und wer ist mein Opfer?
Okay. Ich habe in der Vorbereitung auf die heutige Folge mir auch Gedanken über Macht und Power Moves gemacht, bei denen ich jetzt nicht sagen würde, dass man sich schlecht fühlen muss mit denen, wenn man sie macht. Ich habe auch heute ein paar angenehme Gedanken über Macht mit dabei. Aber jetzt bei denen, die unangenehm sind, bei diesen 48 Gesetzen, Iris, Warum machen die dich wütend? Statt einfach nur Ablehnung zu empfinden, das kann man ja auch, aber das ist ja emotional relativ neutral, zu sagen, nix für mich, ciao, danke.
Ich habe da richtig viel drüber nachgedacht. Also auf der einen Seite liegt es so auf der Hand, ich war sehr oft am anderen Ende.
Das heißt, du hast dann Ohnmacht empfunden und das macht wütend, richtig?
Ja, und dann habe ich an so eine Geschichte von früher gedacht, weil ich habe ja ein wahnsinniges Problem damit, Autorität anzuerkennen.
Musst du aber, basta.
Ich respektiere es, ja.
Ja, gut so.
Aber ich stelle es immer automatisch in Frage. Und ich glaube, das hat mit einer Geschichte aus meiner Kindheit zu tun. Ich war ja auf dem katholischen Kindergarten. Du kennst die ganze Story.
Ja. Wir haben sie in Folge 1 mal angekündigt, dass du sie mal erzählen würdest.
Ja.
Und heute kommt sie.
Eigentlich gar nicht so gut für einen Comedy-Podcast, aber irgendwie finde ich sie gut
doch.
Für das Thema.
Doch, Iris, man kann da auch sehr viel Komik drin entdecken.
Ja.
Leg los.
Also, damals auf dem katholischen Kindergarten, da gab es eine richtige Nonne.
Eine einzelne. Oh, das klingt wie in so einem Horrorfilm. Das ist eine gruselige Nonne da.
Genau so war's. Schwester Renata. Und die mochte mich einfach nicht.
Hatte sie einen Grund?
Das ist jetzt die Frage. Ja.
Hatte sie denn nur mit dir ein Problem oder auch
nicht
mit anderen?
Nicht nur mit mir, aber ich sag mal so, mit mir ganz besonders.
Okay.
Also, die hatte zum Beispiel so eine Puppenecke. Und in dieser Puppenecke gab es so eine Kiste und da war ein Besen drin. Und an einem Tag habe ich das Puzzlespiel nicht richtig fertig gepuzzelt. Und dann hat die mich richtig verdroschen mit diesem Besen.
Weil du ein Puzzle nicht zu Ende gepuzzelt hast.
Genau. Und das hat sich dann irgendwie so eingeschlichen. Die hat mich öfters geschlagen und verdroschen. Und an einem Tag ist sie wirklich zu weit gegangen. Also sie ist schon davor die ganze Zeit zu weit gegangen.
Man könnte sagen, beim ersten Schlag.
Ja. Aber sie hat mich richtig gepackt und gegen eine Säule geschleudert. Und ich hatte daraufhin eine richtige Platzwunde am Bein. Und dann bin ich auch nicht mehr da geblieben, sondern ich bin sofort weggerannt und bin in den Kiosk von meiner Mama gerannt. Und die hat sich total gewundert, warum ich jetzt plötzlich da im Kiosk stehe. Und dann hat die mein blutendes Bein gesehen und hat mich angeguckt und hat gemeint, wer war das? Und dann habe ich ihr gesagt, dass das Schwester Renata war. Und ich war völlig verängstigt noch damals, weil ich nicht wusste, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch und kann ich das überhaupt meiner Mama sagen?
Die ganzen Male davor, wenn sie dich geschlagen hat, hast du das auch deiner Mutter nie gesagt?
Ich habe das nie meiner Mutter gesagt.
Sag mal, ich kenne die Geschichte an sich, aber diese Frage habe ich noch nie gestellt. Hat Schwester Renata dir je gedroht, dass du das niemandem erzählen darfst? Weißt du das noch?
Ja, sie war schon so, dass sie sehr streng war und sie hat immer alles mit Gott begründet.
Ah, ja.
Also, dass Gott jetzt sehr sauer ist und dass das alles nicht in Ordnung
weil
ist.
Weil du das Puzzle nicht gemacht hast.
Genau.
Verständlich, ja. Das ist der Gott, den ich kenne. Ja.
Auf jeden Fall, ich war da halt in dem Kiosk und habe das meiner Mutter gezeigt. Und meine Mutter hat daraufhin gesagt, du bleibst jetzt hier. Passt jetzt auf den Laden auf. Hat aber alles abgeschlossen. Hat den Laden, die hat alles stehen und liegen gelassen. Und ist direkt in den Kindergarten gegangen. Und dann stand meine Mutter vor Schwester Renata. Und ich sag's mal so, ich glaube, Schwester Renata war Gott noch nie so nah.
Ja, weil deine Mutter Schwester Renata einfach komplett verprügelt hat. Ein prügelnder, strafender Gott.
Meine Mutter hätte ja eigentlich auch einfach mal zur Polizei gehen können, ne?
Ja.
Oder andere Sachen machen können. Aber nee, sie hat es dann wieder auf.
Aber es ist eine Genugtuung in der Geschichte, Iris. Es ist
ja,
wirklich.
Ich fand's auch cool. Ich find's bis heute grandios.
Ich spüre auch wirklich die Wut, ja? Jetzt ist auch, also für mich ist sofort die Frage geklärt, warum du wenn du dich mit Macht beschäftigst, warum ein Gefühl von Wut hochkommt. Weil wer wirklich mal Ohnmacht in dieser Form erlebt hat, meistens auch als Kind, hat so eine richtig tief sitzende Wut bei Ungerechtigkeit. Ich habe das auch. Ich habe keine Schwester Renata gehabt, aber vergleichbare Geschichten in meinem Leben. Ich werde auch richtig diese, meine Kiefer verkrampfen sich so bei so einer Art von absolut ungerechtem Machtgefälle.
Ich habe mich oft gefragt, ob dadurch sich bei mir das so etabliert hat, dass ich das alles so in Frage stelle oder auch generell Religionen in Frage stelle.
Ja.
Wollten wir auch irgendwann mal ja eine Folge darüber
machen.
Machen
wir auch irgendwann mal.
Weil man von klein auf schon weiß, du gehst eigentlich an einen Ort.
Ja.
Und an diesem Ort sollst du ja auch so ein bisschen behütet werden. Und die Alte hat nichts Besseres zu tun, als die Kinder permanent zu vermöbeln. Und es juckt einfach keine Sau, ne? Hm. Da ist ja keiner von den anderen Eltern da, die dann sagen, hey, wir müssen da ja mal aufpassen oder so.
Es war eine andere Zeit, ich glaube heute...
Ich glaube, aber es war nicht nur eine andere Zeit, sondern es hat auch wirklich was damit zu tun, in welcher Schicht du bist.
Auch,
ich sag dir,
ja,
wenn wir Geld gehabt hätten, das wäre nicht passiert. Diese Geschichten, ich habe die so häufig damals erlebt, in der Schule und nicht nur ich als Person, sondern bei Freunden, bei Leuten, bei denen es noch schlimmer war. Weil irgendwann mal auch da sowas in der Gesellschaft ist, wo du merkst, ja, der hat halt eh ein Scheißleben, ne? Da passiert halt sowas. Oder deswegen war es ja auch dann so bei mir ganz lange, dass die Leute gesagt haben, ja, da ist ja sowieso alles irgendwie hinüber, ne? Also da ist ja der Vater gestorben, dann prekäre Verhältnisse und so weiter und so fort. Dann behandeln dich die Leute auch so. Heute behandelt mich gar keiner mehr so. Das hat was damit zu tun, dass man einfach in einer anderen Schicht drin ist.
Ich glaube auch, dass was dran, dass das was mit einer Schicht oder mit der Wahrnehmung einer Schicht oder so zu tun haben kann, ganz oft. Soll ich dir mal eine Geschichte aus privilegierteren Verhältnissen erzählen? Die ist nicht mir selber passiert, aber die hat mir ein Dozent erzählt, dass seinem Sohn, ja, pass auf, also er hat sich vorgenommen, niemals seine Kinder zu schlagen. Und in einem Alter von 10, 11 hat sein Sohn sich beschissen verhalten. Er hat den die ganze Zeit herausgefordert, seinen Vater. Immer provoziert. Und irgendwann hat dieser Dozent, der sein Prinzip hatte, ich schlag meine Kinder nicht, ist ihm die Hand ausgerutscht, aus dem Affekt, und hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Und der kleine Sohn guckt ihm in die Augen, Tränen steigen ihm in die Augen, aber er weint nicht los, sondern er guckt ihm fest in die Augen und sagt, geht doch.
Was?
Ja.
Wahnsinn.
Und das
fand er, dass sein eigener Vater so ein Loser ist, der einfach nicht irgendwie mal ordentlich die Hand heben kann?
Ja, genau, pass mal auf solche Sachen will ich hier gerade hinaus, zum Thema Macht. Ja, ich habe was gehört, ich habe genau dieses Thema, da sind wir voll am Kern. Slavoj Žižek hat gesagt, und er bezieht sich auch auf Jacques Lacan, das ist so ein bisschen Philosophie über Macht. Es geht darum, Žižek sagt, ein Vater, der schlägt, hat ein bisschen was Lächerliches. Und das Ganze jetzt nochmal allgemeiner formuliert mit Lacan, der sagt, Autorität liegt immer nur im Potenzial, nie in der Ausübung, nie im Zwang. Sobald Autorität sich beweisen muss durch Gewalt, da ist auch die große Trennlinie zwischen Macht und Gewalt, in dem Moment, wo sie zwingen muss, wo sie sich zeigen muss, wo sie sagen muss, guck, wenn du nicht tust, was meine Macht von dir verlangt, dann kriegst du Gewalt. In dem Moment ist sie kaputt.
Das stimmt, ja.
Ja, selbst wenn man danach dann Angst vor den Schlägen hat und dann tatsächlich gehorcht oder so, aber die eigentliche Aura der Macht oder der Autorität ist damit der Lächerlichkeit preisgegeben. Das ist der Moment, in dem Außenstehende das alles nicht mehr akzeptieren können.
Und jetzt nochmal auf den Kleinen zurückzukommen. Wie ging es danach mit seinem Vater weiter?
Naja, ich habe es ja leider nicht live mitbekommen, was da passiert ist. Ich sage leider, weil so kann ich natürlich auch nicht 100% bestätigen, dass die Geschichte stimmt. Vielleicht hat mein Dozent ja auch einfach nur seinen Sohn geschlagen und sich eine Geschichte einfallen lassen, um das zu rechtfertigen. Nein, aber wenn ich ihm das glaube, dann interpretiere ich das so, dass dieser Sohn in der frühpubertierenden Phase war, wo er auf die Probe stellen wollte, wo die Grenzen sind. Und zwar nicht nur seine eigenen, sondern auch die Grenzen des Vaters. Ob der es eigentlich durchziehen kann, wenn er sich was vornimmt. Der Vater muss es ja, also ich weiß auch nicht, ob er seinem Sohn je erzählt hat, ich habe im Prinzip, ich schlag dich nie. Ich glaube sogar, das habe ich ihn damals gefragt und er war sich auch nicht sicher, ob er das jemals formuliert hat. Aber ich kann mir vorstellen, warst du so als Kind? Ich war so als Kind. Dass ich, wenn mir jemand erzählt hat, ich habe im Prinzip, dass ich mir dann gedacht habe, ach ja, wollen wir mal sehen.
Nee, ich war nicht so.
Naja.
Ich war ganz anders. Ich habe immer die Leute sehr lange beobachtet. Das mache ich ja heute immer noch. Und habe dann immer versucht, die einzuordnen. Also schon als ich klein war.
Ja.
Und dann natürlich halt viel einfacher als heute. Aber ich war immer brav. Ich habe auch immer zugehört. Und ich war nie aufmüpfig. Ich habe nie irgendwie versucht, mit einer Lautstärke irgendwie mich dagegen zu stellen. Das habe ich nie gemacht. Aber
nee, aber das ist ja auch sehr subtil, wenn man jemanden dazu bringt, zu schlagen und dann zu sagen, geht doch.
Ich habe in der Mädchenschule, ich habe immer so andere Moves gehabt. Ja? Ich habe zum Beispiel, ich war die Einzige auf der Mädchenschule, die ja nicht getauft war. alle.
Power Move Nummer 13. Lassen Sie sich nicht taufen. Und gehen Sie dann auf eine katholische Mädchenschule.
Ich habe immer alles charmant in Frage gestellt. Ich hab Diskussionen, Debatten geführt. Ich war natürlich dann in der Schülerzeitung. Ich habe in der Schülerzeitung von Fällen gesprochen, wo Leute einfach sich zu sehr mit Religion auseinandergesetzt haben und vielleicht ein bisschen deswegen durchgedreht sind. Mhm. Und dann die Frage gestellt, werden wir hier vielleicht bald alle durchdrehen? Also so Sachen halt, ne?
Ja.
Und dadurch...
Du warst ja Ken Jebsen auf deiner Schule. Das wird eine, ein Spin-off.
So ein Clown.
Ja, genau. Ja. Ja, das haben wir alle eine Scheißangst. Das haben wir eine Angst. Iris, das wird ein Spin-off von diesem Podcast. What the fuck happened to Iris Gavritsch? Cui bono. Der Podcast.
Oh, aber genau so war es. Ja. Und dadurch war ich hatte Anhänger.
Ja.
Und ich hatte...
Eine Querfront, das waren alle aus allen Lagern, na klar.
Ja. Ich hatte coole Lehrer, die das super fanden. Aber ich war halt nicht so klassisch rebellisch. Ich war tatsächlich eher so der Ken Jebsen.
Ja. Gefährlich ist das. Aber ich finde, der Vergleich ist deshalb auch gut, weil er ja auch in die andere Richtung gerade funktioniert. Das, was Ken Jebsen heute als erwachsener Mann tut, entspricht dem, was man eigentlich in der pubertären Phase auf der Schule macht. Nicht in einer Gesellschaft, in der man dann erwachsen ist und versucht, andere, weniger passiv-aggressive, etwas aufrichtigere Foren und Diskussionsformen zu suchen. Nicht dieses unehrliche Schießen.
Mhm.
Naja, um sich darüber tiefer zu informieren, kann man wirklich diesen Cui Bono Podcast sich mal anhören. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ich möchte nochmal zu diesem Thema mit dem Schlagen zurück.
Mhm.
Erstens mal die Frage, gibt es ein Gesetz in den 48 Gesetzen der Macht, das lautet, schlagen Sie Ihr Gegenüber grün und blau, fügen Sie ihm Platzwunden zu?
Ich würde es mit dem Gesetz 9 übersetzen.
Ja.
Taten zählen, nicht Argumente.
Ja, Ihre sehr gute Interpretation dieses Gesetzes. Man merkt deine katholische Prägung. Alles wird in Richtung maximaler Gewaltausübung interpretiert.
Ja.
Mein Vater hat mich sehr selten geschlagen, aber es kam vor. Ich würde sagen, einmal alle 2 Jahre. Ne? Und er ist ja auch gestorben, als ich 9 war. Also so viele Gelegenheiten gab es nicht. Und ich kann mich an die meisten auch noch sehr konkret erinnern, was da los war. Es gab mal eine Situation, oder pass auf, worauf ich hinaus will, 2 hintereinander, weil da habe ich gleich wirklich einen Power-Move, der nicht körperliche Gewalt beinhaltet, sondern wirklich was Konkretes. Folgendes. 2 Situationen, die kurz hintereinander waren. Die erste, ich habe ihn provoziert. Wir hatten ein Problem, wir hatten Streit miteinander, ich war stinksauer auf ihn. Und ich gehe die Treppe halb hoch, sodass ich weiß, ich habe schon Fluchtvorsprung, stecke noch meinen Kopf zwischen dem Geländer durch und guck zu ihm und ruf, halt die Fresse und hau ab. Und ich war im Kindergartenalter, das war meine schlimmste Beleidigung, die ich gelernt hatte zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Und sehe, wie er rennt, also so schnell, wie er zu mir losrennt. Und ich wusste, da jetzt im Affekt, nicht meine Worte als Kindergartenkind, aber jetzt gibt's Dresche. Und ich bin halt weggerannt, ich habe es auf die letzte Millisekunde geschafft, mich im Bad einzuschließen, bevor er, ne, war direkt an der Türklinke. Und dann haben wir verhandelt. Es ging auch sehr schnell, durch die Tür hindurch zu verhandeln, dass ich auch wirklich ihm vertraut habe. Es gibt jetzt keine Dresche, wenn ich die Tür aufmache. Er hat sich schon so weit beruhigt, dass er jetzt nicht körperlich werden wird, sondern ein ernstes Gespräch. Und so war es dann auch. Also das Vertrauen wurde nicht missbraucht. Ja?
Mhm.
Ich habe die Tür aufgemacht. Er war streng. Er hat mit mir geredet, warum das nicht ging. Er hat auch gefragt, warum ich das gesagt habe und so. Eigentlich okay weitergegangen. Aber ich wusste auch aus früheren Situationen, wäre ich nicht rechtzeitig im Bad gewesen, dann hätte ich einen Schlag, mindestens einen abbekommen.
Mhm.
Jetzt die zweite Situation. Meine kleine Schwester, ich habe so grob in Erinnerung, dass sie 4 oder so gewesen sein muss, war auch in einem Streit mit ihm, wütend auf ihn, trotzig, steht vor ihm, zornig, Unterlippe vorgeschoben, überlegt, was die schlimmste Sache ist, die sie jetzt finden kann und sagt zu ihm, du bist ein Blödmann. Und ich hatte sofort Schiss, dass er jetzt ausrastet und sie dafür schlägt. Und er hat es aber eben nicht getan, sondern sagt total intellektuell erwachsen, interessiert, ach so, erklär mal, warum? Und ich habe mich kaputt gelacht darüber. Es ist aus mir rausgeplatzt. Wir haben bei Jokes schon mal darüber gesprochen in der Folge, dass halt Lachen ja auch oft dieses Comic Relief, die Anspannung, die sich löst. Und das platzte so aus mir raus. Und er hat mich kurz angeschaut und mir mit einem Blick so zu verstehen gegeben, nicht lachen, hör auf. Und hat wirklich mit meiner 4-jährigen Schwester versucht, so einen Dialog darüber zu führen und sich von ihr erklären zu lassen, warum er ein Blödmann ist. Und das ist ein Power-Move. Ja, das stimmt. Ist einer, wenn wir es auch aufs rhetorische Level holen, wenn die ganzen Shit-Moves rhetorische Unaufrichtigkeiten sind, dann ist das Fragen und Zuhören keine Unaufrichtigkeit. Das ist, wenn ich merke, der andere attackiert mich, der andere hat ein Problem mit mir. Ach ja, erklär mir, warum. So, das ist mein erster Power-Move. Und das ist einer, weißt du, wo ich auch am Anfang meinte, das ist kein unangenehmer, das ist keine fiese Sache, womit man dann Freunde verliert oder so. Das kann man machen.
Das stimmt. Ich finde sowieso, Zuhören ist einer der größten Power-Moves, die du machen kannst, wenn du richtig nah dran bist am Gespräch.
Ja.
Es gibt diesen kurzen TED-Talk, den ich total mag, von Joseph Gordon-Levitt, der sagt, paying attention is one of the most powerful things.
Ja.
Aufmerksamkeit schenken ist einer der mächtigsten Dinge, die man tun kann.
Ja. Wenn man jemandem genau zuhört und ihm dann auch sagt, weißt du, was du gerade gesagt hast, das dann wiederholen und dann sagen, meinst du das? Damit bringt man so eine Ruhe rein und zwingt den anderen wirklich zur Selbstreflexion.
Und das wäre großartig, wenn es mal in den Sendungen so wäre, ne? Also wenn, weiß nicht, bei
Maischberger. Bei den Triellen oder so. Ja, ja, da auch. Dass man nicht immer übereinander schreit und so, sondern sich wirklich zuhört.
Ja. Ich habe noch eine Frage geschickt bekommen. Ich spiele sie mal vor.
Hallo, ich habe eine kleine Frage zu den Power Moves. Ob ihr in eurer beruflichen Laufbahn schon mal Machtspiele ausgeübt habt? Und wie das Ganze so herging.
Dann leg mal los, Matthias.
Beim Schauspiel, ja. Jetzt hier, seit raus, da muss ich richtig nachdenken. Da weiß ich gerade keine
Situation. Das war dann eher immer meine Rolle, ja.
Ja, ne?
Was hast du beim Schauspiel gemacht?
Wenn wir über das sprechen, worüber wir vorher gesprochen haben, über Machtausübung, die sofort lächerlich wird, wenn sie sich beweisen muss, dann ist natürlich immer das Gegenüber in der subversiven Rolle. Also derjenige, über den Macht ausgeübt wird, der hat die Möglichkeit, das zu untergraben. Wie du zum Beispiel als Ken Jebsen an deiner Schule. Das charmant alles zu hinterfragen und Satire da zu machen und so. Das ist auch eine Form von Macht. Als Schauspieler bist du erstmal von der Konstellation her nicht in der mächtigen Rolle. Du wirst besetzt, du kriegst den Text, das ist nicht deiner, aber die Regie setzt fest, wie der Abend aussehen soll. Auch wenn ich das nicht will, ich muss es irgendwie trotzdem machen. Das ist keine Macht, ne? Und dann habe ich Power-Moves gemacht, wenn mir etwas wirklich gar nicht gefallen hat, dass ich für mich zum Beispiel schon klar wusste, hey, sobald die Premiere war, ist das meins. Also ich kann ja vorher alles, weißt du, sozusagen ins Leere laufen lassen, alles mitmachen. Ich spare mir meine Energie, den Stress mit einer Regie zu streiten, ob das schlau ist oder nicht, was jetzt hier inszeniert wird. Und sobald wir vor Publikum spielen, mache ich das so, wie ich das für richtig halte. Natürlich nicht so, dass man die anderen, mit denen man zusammenspielt, irgendwo dann ins Leere laufen lässt, dass Verabredungen nicht eingehalten werden, das meine ich nicht. Und was auch wichtig ist zu sagen, ich habe vorher alle anderen Wege probiert, wirklich den Austausch zu suchen, wenn ich gemerkt habe, das klappt nicht. Da ist gar kein offenes Ohr, da ist gar keine Augenhöhe. Dann ist es aus meiner Sicht schon ein Power-Move, dann zu sagen, ja gut, klar. Klar, sag mir, wie ich es machen soll. Ich mache es dann eher anders.
Das stimmt, ja. Das ist auch ein Ringer-Move, würde ich sagen.
Wir haben das mal kollektiv gemacht mit meinem Studiengang in Shanghai, mit meiner Klasse. Wir waren 10 Leute, die Schauspiel studiert haben in München und wir wurden nach Shanghai eingeladen mit einem Theaterstück. Und erst als wir dort waren, kam dann von China ein Power-Move von den Veranstaltern des Theaterfestivals. Die kannten vorher per DVD unsere Inszenierung, was da drin passiert. Und erst als wir am Flughafen in Shanghai angekommen waren, haben sie uns angerufen und gesagt, es müssten Änderungen an der Inszenierung gemacht werden. Bei den Proben werden Leute von uns da sein und sagen, was gemacht wird.
Also es sollte zensiert werden, was ihr gemacht habt.
Ja. Ganze Szenen sollten rausfliegen und so. Manche konnte man nachvollziehen. Es gibt eine Massenvergewaltigungsszene. Das ist dann was Kulturelles in Shanghai. Japanische Besatzung, da gab es Massenvergewaltigungen. Das haben wir dann beim Spielen sehr, sehr reduziert und wirklich nur so abstrakt formal angedeutet. Das ist, das kann man verstehen. Aber andere Dinge, eine Szene weiß ich noch, da saß ich in einem Auto auf der Bühne, auf einer Drehbühne und jemand hält dieses Auto an, stellt sich hin und hält die Hände halt zu den Seiten und hält das Auto an. Das war eine Sensibilität in China, weil es so erinnert hat an diese Geste Platz des himmlischen Friedens von dem Mann, der sich vor den Panzer gestellt hat, 89. Und deswegen haben sie gesagt, die Szene fliegt. Und wir haben dann halt genau diesen Move gemacht, dass wir gesagt haben, gut, diese Geheimdienstleute, die da mit drin sitzen und uns vorschreiben wollen, was gemacht wird und wie es gemacht wird, dann sagen wir zu allem, ja, okay, ja gut. Und als dann 1500 Leute im Saal saßen, haben wir es bewusst an der Stelle, ganz bewusst nochmal so deutlich ausgespielt. Also ich hatte diese 1500 Leute im Rücken und Philipp, liebe Grüße Philipp, spielt den Typen, der das Auto aufhält und macht bewusst die Arme so wie in diesen Aufnahmen, die man kennt. Und ich höre 1500 Leute rumoren. Und ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt passiert was. Es wird abgebrochen.
Und was ist passiert?
Es sind ungefähr 50 Leute rausgegangen. Wir haben hinterher erfahren, das war eine Studierendenklasse. Und deren Dozent ist gegangen, um zu demonstrieren, ich bin auf Parteilinie, das da geht nicht, ich gehe jetzt. Und alle Studierenden mussten mit raus. Wer nicht mit rausgegangen ist, wurde exmatrikuliert. Und sie haben es uns spüren lassen hinterher. Sie haben uns zum Beispiel falsch übersetzt. Sie haben mit Irreführung gearbeitet, ja, dass sie uns empfangen haben, irgendwo hinter verschlossenen Türen, in einem großen roten Salon, in Sesseln, die alle 2 Meter voneinander entfernt waren. Da saßen wir dann alle, weit voneinander weg, versunken in fetten Sesseln. Und wir haben halt gesagt, danke für die Einladung, schön, dass wir hier spielen durften. Und die Dolmetscher haben uns übersetzt mit, wir wollen den Preis gewinnen. Also die haben uns total arrogant klingen lassen und so. Die haben uns danach richtig sabotiert. Das waren dann deren Power-Moves.
Krass. Hattet ihr nicht Angst?
Ja, wir haben das geschlossen entschieden mit unserem damaligen Studiengangsleiter, der mit dabei war. Mhm. Wenn jemand Konsequenzen hat, dann er.
Okay. Ihr konntet mutig sein, weil ihr hattet ein Opfer.
Richtig, und er konnte mutig sein, weil er wusste, wenn ihm da jetzt was passiert, wenn an ihm irgendein Exempel statuiert werden soll oder so, das wird durch die Welt gehen. Na klar, kommt eine deutsche Schauspielklasse, spielt in Shanghai und der Studiengangsleiter wird verhaftet, weil künstlerische Entscheidungen? Nee, das konnte er so weit überblicken damals.
Was denkst du, wäre es heute noch riskanter, das Stück zu spielen oder wäre es heute besser?
Ich glaube, das Risiko wäre dasselbe. Sie haben auch daraus gelernt. Wir waren im Jahr drauf nochmal eingeladen mit dem zweiten Stück. Das ist eine Trilogie von Lars von Trier. Das zweite ist Mandalay. Und sie kannten uns dann schon. Es gibt da unterschiedliche Kräfte. Also die eine Kraft, die eine Person, die uns unbedingt einladen wollte, die ist dort ein Star. Und die hat uns bewusst eingeladen, weil sie auch politisch brisantes Theater in Shanghai haben wollte. Mhm. Die hat sich durchsetzen können, dass wir überhaupt eingeladen werden. Aber wie das Festival dann organisiert wurde, da konnte sie nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Und die haben aus dem Jahr davor gelernt und im Folgejahr ganz simpel unsere Übertitel. Wir haben auf Deutsch gespielt, es sollte auf Chinesisch übertitelt werden. Die haben sie einfach total zerschossen. Also das Publikum hat sowieso nicht verstanden, was wir da spielen, was wir da sagen. Mhm. Und somit war alles ungefährlich. Wenn die jemanden verdächtigen, dass er kommt und provokantes, schwieriges Material dort als Kunst bringen will, dann haben sie ihre Power-Moves, dich ins Leere laufen zu lassen. Wir haben ja noch nicht mal sehen können, dass die Übertitel falsch sind. Das ist uns ja hinterher erst erzählt worden. Du merkst nicht, dass das nicht klappt, was du gerade machst.
Ich glaube, das ist der krasseste Power-Move im negativen Sinne überhaupt.
Ja.
Wenn die andere Person es noch nicht mal merkt.
Gibt es dazu eins in den 48 Gesetzen?
Ich finde, am ehesten passt das Gesetz, lass andere mit den Karten spielen, die du austeilst.
Ja.
Da gibt es noch so eine Erklärung dazu, die ich ganz gut finde. Räumen Sie anderen nur Wahlmöglichkeiten ein, bei denen jede Entscheidung für sie günstig ausfällt. Also eigentlich das, was gemacht worden ist. Ne?
Ja.
Also nicht klar darfst du mitentscheiden.
Ja.
Die ganz kleinen Dinge.
Genau.
Aber alles, was wichtige Entscheidungen betrifft, von der Gesamtinszenierung, die werden euch nicht überlassen.
Ja, richtig. Damit wir die Karten komplett in der Hand gehabt hätten, hätten wir ja auch Einfluss darauf haben müssen, ob die Übertitel überhaupt passend eingespielt werden. Ja.
Ja.
Wie ist es bei dir, Iris? Hast du schon bewusst Power-Moves eingesetzt in der Karriere?
Nein.
Nein, natürlich nicht.
Mein stärkster Power-Move war eine Kündigung.
Hat sich wie so ein Kinderbuch von Iris Kaffritsch angehört. Mein stärkster Power-Move. Eine Kündigung. Wen hast du gekündigt?
Einen Kunden.
Ah, ja.
Das ist jetzt ein paar Jahre her. Wir waren sehr darauf angewiesen, dass man von außen sieht, alles funktioniert. Mhm. Wir hatten ein paar Kunden, wir hatten noch nicht so viele Kunden. Mhm. Und natürlich war jeder Vertrag, den man irgendwie schließen konnte, war lukrativ und wichtig für die Agentur.
Ja.
Aber wir haben von Anfang an gesagt, hey, wir müssen immer darauf achten, wie arbeiten wir mit den Leuten zusammen? Mhm. Was haben wir da für eine Philosophie? Wir sind ja vom Wesen her so, dass wir da sehr konstruktiv rangehen. Und wenn du dann einfach mal einen Gegenpart hast, der eine andere Weltanschauung...
Komm.
Ja, ich eier richtig rum, ne? Wenn du einfach jemanden auf der anderen Seite hast, der einfach ein richtiger Shitmover die ganze Zeit ist.
Ja.
Und es irgendwie auch ganz geil findet, viel Macht zu haben und damit zu spielen. Hm? Und dich einfach damit auch fertig zu machen. Und zwar so bewusst. Dann muss man sich dann schon irgendwann mal die Frage stellen... Mache ich die Scheiße jetzt eigentlich wirklich mit?
Mhm.
Oder setze ich dem Ganzen hier ein Ende? Und es war nicht so einfach, weil ich hab echt ein paar Wochen gehabt, wo alle dann plötzlich da sitzen und sagen, okay, man darf ja gar keine Entscheidung ganz mehr so richtig alleine treffen, ja?
Ja.
Da redet ja eine Bank mit. Da reden alle irgendwie mit, die sagen, okay, du musst deine Ziele erreichen, du musst irgendwie das und das machen. Und dann war das einfach so ein richtig befreiender und guter Move zu sagen, ich mache diese ganze Scheiße hier nicht mit.
Ja.
Weil es ist nicht das Geld, das mich antreibt. Wir lassen das einfach nicht mit uns machen.
Genau.
In der Form. Und das war ziemlich gut, weil das so ein richtiger Power-Move war und sich danach wahnsinnig viel geändert hat. Zum Positiven.
Und ich glaube, also es ist auch sehr gut, dass du das gerade als Antwort bringst, weil es die Ergänzung ist zu dem Power-Move, den wir als erstes genannt haben. Dass dieses genaue Zuhören und damit dem anderen ja auch eine Plattform geben.
Ne? Mhm.
Weil wenn man das tut und das Gegenüber nutzt es aus und sagt, ach so, du hörst mir noch genauer zu, ich darf noch mehr sagen, dann mache ich das und ich sage jetzt noch mehr Scheiße. Wir leben ja auch in einer Zeit wirklich, wo, wenn man zu genau zuhört, Leute sagen, okay, dann kommen jetzt noch mehr Desinformationen, noch mehr Bullshit, noch mehr Fake News, alles klar.
Mhm.
Und dann braucht man einen zweiten Power-Move, der nicht lautet, ich höre nochmal genauer hin, was genau hast du da gesagt? Sondern dieser zweite Power-Move, der sagt, nee, stopp. Dann steige ich an dieser Stelle hier aus und beende alles, egal in welcher Position ich bin. Selbst wenn ich abhängig bin von dir, vom mhm. Geld, das du mir gibst, was auch immer. Schluss. So fremd ist es vielleicht auch für viele nicht, vor allem für die, die uns geschrieben haben, dass sie gekündigt haben, dass sie ihren Job gekündigt haben. Da ist man ja auch in einer abhängigen Position.
Ich muss gerade an Kir Royal denken. Da bist du mein Knecht.
Ja.
Ich scheiß dich so mit meinem Geld zu.
Es ist irre. Ich habe diese Szene nie so richtig gefühlt.
Ja, ich auch nicht. Und das ist ja genau mein Problem.
Ich identifiziere mich mit dem anderen, mit dem der Mario Adorf da redet. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Und ich denke mir, ja klar, nehme ich das. Und dann bin ich in der Abhängigkeit natürlich nicht. Danke für das Geld, tschüss.
Ja, aber was ist, wenn die Mafia kommt?
Die kann ja auch so kommen, da muss er mir ja kein Geld dafür geben, das ist eine totale Verschwendung. Er kann auch gleich die Mafia vorbeischicken. Also das begreife ich nicht. Aber vielleicht auch, weil ich zu wenig in Berührung gekommen bin mit diesen Kreisen. Ich kenne die nicht, ich verstehe das nicht, ich fühle das nicht.
Ich auch überhaupt nicht, das war auch immer für mich in Frankfurt so schlimm. Ich mag die Stadt, aber ich verstehe sie einfach nicht.
Aber Iris, den Satz, ich kaufe Menschen, auch wenn er ein bisschen ironisch gemeint ist, den sagst du schon. Du fühlst was bei dem Satz.
Ich habe noch nie Menschen gekauft, Matthias, ja? Mir jetzt hier Menschenhandel.
Du hast sogar Menschen schon. Ich war sogar schon dabei, wenn du Menschen. Ach sogar.
Menschenhandel.
Ich war sogar schon dabei. Nein, aber ich war dabei, wo du mal zum Essen eingeladen hast und dabei gesagt hast, ich kaufe euch gerade.
Ja. Da haben wir auch alle gelacht.
Ja, und dann hast du sie verkauft.
Also was ich manchmal habe, ist, dass ich schon von Anfang an jemanden direkt einlade, weil ich dann weiß ich einfach, ich führe den Abend. Kann man das nachvollziehen?
Na klar, Iris, ich glaube, wir sind hier mitten in Power Moves, ja. Das ist bestimmt auch was, was in den 48 Gesetzen irgendwo steht.
Aber es ist nicht so.
Da steht was zu Großzügigkeit, richtig? Da gibt's
Nein, aber man muss es wirklich unterscheiden. Ich lade auch wirklich super gerne ein.
Ja.
Das muss man dann unterscheiden. Ich weiß jetzt ganz genau, die Leute, die ich neulich eingeladen habe, die jetzt den Podcast hören, sagen, aha, die wollte nur den Abend führen.
Ja.
Ich werde mich wieder einladen.
Ja, das bin dann ich am anderen Ende. Kir Royal, nehme ich. Aber ich bin dir doch nichts schuldig dafür. Wenn du mir das geben willst, danke.
Nee, das meine ich auch nicht. Es hat nichts mit schuldig zu tun ja. oder so. Ich fühle mich einfach wohl in der Rolle, die Gastgeberin zu sein, die Geberin zu sein. Das ist es einfach. Dass, ja. Dass ich weiß, wo habe ich meine Comfortzone. Und die habe ich einfach, wenn ich Geld habe.
Perfektes Fazit für die Folge. Du bist in deiner Komfortzone, wenn du Geld hast. Super.
Das stimmt überhaupt alles so gar nicht, aber ach, egal. Ich hab noch einen guten Power-Move.
Okay, lass hören.
Der ist 1866 passiert.
Ah, was war da?
Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall war da irgendwie Krieg.
Ja, natürlich.
Und Liechtenstein
ja.
ist in den Krieg gezogen und die hatten 80 Soldaten.
Nicht schlecht. Jetzt ist ein Power-Move nötig bei 80 Leuten nur.
Pass auf. Die kamen mit 81 Soldaten wieder zurück.
Okay, das ist richtig gut.
Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also irgendwie sind die dann zu den Italienern und dann haben die
Kind
sich
bekommen.
Dann
hat einer ein Kind gezeugt im Krieg und hat das Kind mit zurück.
Nee, die haben sich dann mit einem Italiener angefreundet und der ist dann mit sozusagen mit zurück. Ich weiß jetzt auch nicht, wird es bestimmt wieder irgendwas geben, wo die Leute sagen, Iris, diese Geschichte darfst du nicht erzählen, weil da ist das und das passiert und hier und da, da hast du was nicht berücksichtigt.
Leute, von den 80 sind auch 40 gestorben und 41 sind auf anderem Weg.
Sagt mir gerne, wenn das eine umstrittene Geschichte ist, ja. weil bisher erzähle ich sie jedem als eine positive, tolle Geschichte. Ich finde die so schön, dass du mit 80 Soldaten in Krieg gehst und 81 kommen zurück. Ey, genauso möchte ich alles im Leben führen.
Wenn sie fiktiv wäre, wäre sie genauso gut. Als du gerade angefangen hast mit 1866, habe ich noch kurz was gedacht. Und zwar, mein Eindruck ist, dass mächtige Menschen in der Vergangenheit oft ihre Macht wirklich möglichst deutlich demonstriert haben. Ob das sich in den Gebäuden gezeigt hat, die sie für sich haben errichten lassen, oder in den Strafen, die darauf standen, wenn man ihre Macht untergraben hat, sie beleidigt hat und so. Mhm. Und dass das heute sich sehr, sehr ändert. Dass sich wirklich mächtige Menschen am liebsten sogar versteckt halten wollen und möglichst gar nicht, also sich eher verbarrikadieren und unbekannt bleiben wollen. Leute, die nicht auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt sein wollen. Mhm. Wo ich gerade übrigens Reichtum mit Macht gleichsetze. Aber ist das nur mein Eindruck? Oder siehst du das auch, was ich meine?
Ich sehe auf jeden Fall die Tendenz. Ich würde es aber anders beschreiben.
Aha.
Kennst du das Panoptikum von Jeremy Bentham?
Von dir habe ich zum ersten Mal davon gehört, ja.
Jeremy Bentham war ein Philosoph.
Mhm.
Der hat diesen Utilitarismus begründet. Mhm. Und was ich aber spannend fand, war dieses Panoptikum. Also ja. da geht es eigentlich um diesen architektonischen Bau. Wie baust du etwas so, dass du zum Beispiel nur einen Wärter hast, der alle anderen Menschen beobachten kann oder beziehungsweise alle Gefängnisinsassen? Nimm mir mal jetzt ein Gefängnis.
Ja.
Und in der Mitte hast du den Wärter und der ist ganz oben, damit er ganz oben alle überwachen kann.
Ja.
Und keiner der Gefängnisinsassen kann jetzt sehen, ob der Wärter sie gerade anschaut oder nicht. Und es gibt super viele Gebäude, die so gebaut sind, gerade in der westlichen Welt.
Krass, ja.
Und
ja.
zum Beispiel, wenn ich jetzt jedes Mal, egal wo ich reingehe, ich schaue mir immer die Architektur an. Ich bin total besessen davon, mir anzuschauen, wie ist das Machtverhältnis in diesem Haus. Zum Beispiel das Gebäude jetzt von Scholz, wo ich vorher war.
Ja.
Das ist nicht wie ein Panoptikum, aber es ist super interessant aufgebaut, weil du in der Mitte, wie nennt man das, wenn der Mitte gar nichts ist? Ist das ein
Atrium?
Atrium. Ein Atrium ist es, genau. Und es war schon so, dass du bei Scholz immer gucken konntest, welches Licht ist noch an und wer ist noch im Büro und wer ist der Längste, weil du konntest von deinem Büro aus den anderen irgendwie beobachten. Also die Architektur war schon so, wie dann auch die Unternehmenskultur war.
Ja.
Dass man lange arbeitet, dass man zeigt, wie viel man drauf hat und so. Wenn du dann zum Beispiel in der EZB bist, dann siehst du ja, wie die Praktikanten ganz oben ihre Büros haben und über ganz Frankfurt schauen können, damit du ja ganz schnell eine Hybris bekommst.
Ja.
Worauf ich hinaus will, das Macht jetzt nicht mehr immer super sichtbar ist.
Ja.
Aber das hat nichts mit Verstecken zu tun, sondern wir entwickeln uns ja alle weiter. Wir beschäftigen uns ganz anders mit Macht und es sind ganz neue Systeme da, sodass Macht immer unsichtbarer wird.
Genau, aber das ist doch schon ein Punkt. Man sagt doch auch, Wissen ist Macht.
Mhm.
Wenn du das auf das Panoptikum anwendest, da ist ein Wärter, der quasi über alle Leute, die er beobachten kann, mhm. alle Gefängnisinsassen, weiß, was sie gerade tun, weil er sie sehen kann, aber andersrum eben nicht. Mhm. Würdest du zustimmen, dass Wissen Macht ist?
Absolut. Mhm.
Ich hab zwei Gedanken gehabt, jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge, wo ich gedacht habe, hey, wir müssen mit diesem Wissen ist Macht bei Power Moves mal drüber reden, ob das denn so stimmt oder ob dann nicht auch ein paar andere Aspekte drinstecken. Mhm. Das eine ist, muss man das nicht präziser formulieren, weil wir ja gerade in einer Zeit leben, wo so viel Desinformationen unterwegs sind und wo richtige Trolls, Trollarmeen angesetzt werden und die eben nicht mit Wissen, sondern mit Unsinn. Also ist es nicht präziser zu sagen, Informationen, auch Falschinformationen. Das ist doch auch Macht und eben überhaupt nicht Wissen, sondern quasi wirklich das Gegenteil von Wissen.
Aber da ist ja Wissen dahinter, wie es funktioniert. Aber das psychologische Wissen dahinter, was man da jetzt macht und welche Ziele man hat und auch dieser strategische Weitblick. Ich weiß schon, was du meinst, dass das, aber das sehe ich eher als ein Instrument, die Fake News.
Ja.
Das sehe ich dann nicht als das klassische Wissen.
Bin ich komplett bei dir. Verstehe ich auch genau. Das hilft jetzt noch nicht, wenn ich nur das sage, um mhm. das irgendwie mit dem Wissen ist Macht anzugreifen, sondern es ist eigentlich jetzt nur eine Verteilung. Die Personen, die die Desinformationen streuen und es eigentlich selbst besser wissen, mhm. bei Trump habe ich meine Zweifel, ob er das überhaupt selber besser weiß oder ob er nicht selber auch glaubt. Gilt für einige Leute, die das streuen, auch Ken Jebsen, über den wir vorher gesprochen haben. Ich bin ziemlich sicher, dass er selber glaubt, was er verbreitet und dass er einfach ein nützlicher Idiot ist. Aber der zweite Punkt, der damit in Verbindung steht, ist, Macht ist doch in ihrem Wesen komplett anti-intellektuell. Anti-Wissen, Anti-Verstand. Weil was tut Verstand? Was tut Wissen? Macht hinterfragen. Über Macht nachdenken. Und deswegen ist Macht in den meisten Systemen dem Wissen gegenüber skeptisch.
Ich glaube, du hast komplett recht. Aber auf der anderen Seite bin ich schon so sehr damit beschäftigt, was alles konstruktive Macht ist. Hm. Was du Gutes mit Macht machen kannst. Verstehst du, wie ich meine?
Also, ja, aber das ist dann die Intention, ne?
Ja, und ich glaube, dass wir deswegen auch ganz oft diese öffentlichen Diskussionen haben, weil wir eigentlich fortschrittlicher sein wollen und anders denken wollen. Und dass manche Menschen wirklich schon bei einem Wort wie links plötzlich denken, boah, nee, ich will doch nicht die DDR haben.
Genau. Und
warum?
Ich will
doch nicht den Rückschritt haben.
Aber das passt genau zu dem, was ich meine. Weil ich glaube, wohin ich komme, wenn ich das weiterdenke, mhm. ist nicht Wissen es macht. Ich kann überhaupt nichts wissen. Meine ganzen Informationen können alle wertlos sein. Ich kann ein richtiger Idiot sein. Mhm. Und trotzdem bin ich der Mächtigste, weil das, was ich habe, ist nicht Wissen, sondern Erzählung. Ich kann erzählen. Ich kann hingehen und den Menschen erzählen, hey, das alles ist hier gerade eine Plandemie. Das ist die DDR. Und wenn ich das auf eine Weise erzähle, dass Leute sagen, stimmt, doch hat er recht, dann ist das Macht. Macht ist Erzählung.
Ich lasse die These jetzt mal stehen. Ich finde die gar nicht schlecht. Aber ich muss drüber nachdenken, Herr Ringer.
Ja.
Lassen wir das im Podcast drin?
Lassen wir das drin. Vielleicht auch Feedback von euch, ob ihr da Ergänzungen oder Gedanken dazu habt.
Ich bin gespannt, ob überhaupt alle überhaupt in der Folge diesmal überhaupt noch zuhören. Oder ob die sagen, okay, jetzt sind die beiden komplett abgedreht.
Wir haben sie doch mit der prügelnden Nonne. Das war doch schon eine schöne Geschichte. Ich habe auch noch eine, die ich auspacken würde. Nochmal die Lächerlichkeit, was tagesaktuell ist, was die Woche passiert ist. Pimmelgate.
Ja, oder die CDU mit ihrem geilen Wolf of Wall Street.
Pimmelgate hat jeder mitbekommen, würde ich mal schätzen. Wolf of Wall Street müssen wir, glaube ich, noch mal kurz
etablieren.
Da
werde ich einiges dafür tun, dass das jeder mitbekommt noch, was da passiert ist. Das ist wirklich unfassbar.
Okay, wir müssen es ganz kurz zusammenfassen. Und auch wieder hier mehr weg vom Theoretischen. Was ist bei Wolf of Wall Street? Erzähl.
Also die CDU hat als Motivationsfilm für ihre Leute in Sachsen haben die Wolf of Wall Street genommen. Die eine Szene, wo Leonardo DiCaprio halt so seine Machtrede gegenüber dem Team hält, ne, vollgekokst. und die haben das halt untertitelt. Olaf Scholz, jetzt
wird er in Grund und Boden gestampft oder was
auch immer. Nein, ausgeschlumpft.
Ausgeschlumpft
hat sich. Und irgendwie so ein ganz beschissener Text irgendwie darunter. Und ich fand das so faszinierend, dass man wirklich mit dem Film Wolf of Wall Street spielt. Ich musste halt so viel lachen darüber, weil ich ja aus der Werbebranche ja ganz genau weiß, dass der Film Wall Street und Wolf of Wall Street und die Serie Mad Men, diese drei Dinge, alles drei scheiß unglückliche Geschichten, ja?
Ja.
Die gehören für jeden so zu der Vision.
Ja,
so,
das sind das die Vorbilder.
Sie sein.
Das ist die Heldengalerie. Ja.
Genau.
Sie wollen Gordon Gekko sein oder Don Draper.
Don Draper, genau.
Genau.
Und dann macht das auch noch die CDU so öffentlich, so richtig dumm einfach. Die merken einfach gar nicht mehr, wie die aktuelle Gesellschaft funktioniert.
Es ist dieses Ding, worüber wir vorher auch gesprochen haben, Macht, die sich so krampfhaft bemüht, demonstrieren muss, ist ja einfach immer lächerlich. Genauso wie Pimmelgate, was sich kürzer zusammenfassen lässt, weil es wahrscheinlich alle auch mitbekommen haben, dass da der Hamburger Innensenator Andi Grote, der wurde auf Twitter Pimmel genannt und hat mit seiner Reaktion darauf dann verursacht, dass eine Razzia durchgeführt wurde. Beim Verfasser dieses Tweets. Was unfassbar lächerlich ist. Und diese Lächerlichkeit von Macht, wenn sie sich so demonstrieren lassen muss. Es gibt, ich komme wieder zurück zum Schauspiel nochmal, es gibt eine Regel, die man ganz früh lernt, nämlich den König spielen die anderen. Du spielst keinen König, indem du sagst, hier komm ich bin der Große, ich bin der Mächtige. Du spielst ihn, indem du einfach dastehst. Und alle anderen behandeln dich so. Also den König spielen die anderen. Und vielleicht hat die CDU in Sachsen diesen Satz gehört, den König spielen die anderen, und sich gedacht, okay, wir lassen Leonardo DiCaprio, den setzen wir ein,
fehlinterpretiert,
damit der uns zum König macht.
Ich kann dir noch was von Scientology erzählen.
Ach, von deiner Zeit bei Scientology?
Also.
Ey, du Iris, du musst klarstellen, dass du da nicht warst. Die Leute denken, du warst da. Kannst doch nicht sagen, also.
Es ist echt schlimm, ne? Im Podcast darf ich das nicht machen. Ich habe das sonst immer voll gerne gemacht.
Dass du so getan hast, als wärst du da?
Ja, nee, sondern wenn irgendjemand irgendeine Scheiße erzählt hat, ja.
Einfach stehen lassen.
Einfach stehen lassen und noch befeuern. Das fand ich immer so witzig.
Ist auch ein Power-Move, na klar.
Ja, ist ein sehr guter Power-Move. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, kann man jetzt nicht so auf Instagram oder im Podcast machen, weil das könnte vielleicht wirklich sehr falsch rüberkommen.
Kontext, so wichtig.
Also ich war noch nie bei Scientology.
Gut, ja ich auch.
Habe aber viel darüber gelesen und so und so Dokus geguckt.
Ja.
Okay, ich finde es voll krass, die haben so ein Machttraining.
Mhm.
Und zwar, die nehmen zum Beispiel einen Aschenbecher.
Mhm.
Aschen.
Du bist Hessin, du musst es sagen können. Aschenbecher.
Aschenbecher. Das ist echt schlimm, ich kann nicht richtig Aschenbecher sagen.
Nimm doch einfach irgendeinen anderen Gegenstand. Oder ist es wichtig, dass es ein Aschenbecher ist?
Warte. Aschenbecher?
Mit Ansage gegen die Mauer gerannt.
Ich bin ja noch eine von denen, die wenigstens Aschenbecher sagt und nicht Aschenbecher. Das
Ach
sagt
ja
man ja auch noch. Also ein Aschenbecher.
Okay. Ein Glas. Geht das auch mit einem Glas?
Okay, warte.
Oder ein Kuli? Okay.
Okay. Puh. Die haben ein Glas in der Hand.
Ein Glas, ein Joghurtglas. Oh Gott.
Okay.
Logopädie. Okay.
Die haben einen Kuli in der Hand.
Jo.
Okay, pass auf.
Scientologen haben einen Kuli in der Hand. Los geht's.
Nee, und jetzt? Nicht die Scientologen, also schon. Aber jetzt nicht die geübten Scientologen, sondern die Newbies.
Die Trainees, okay.
Ja, die Trainees, genau, die dann reinkommen. Die haben einen Kuli in der Hand, ja.
Jetzt sind wir wieder bei Wolf of Wall Street. Verkauf mir diesen Kuli.
Okay, warte.
Okay.
Und dann gucken die diesen Kuli an und sagen, steh auf. Und dann behalten die den Blick zielgerichtet auf den Kuli, heben die Hand hoch, also führen den Kuli nach oben.
Ist quasi aufgestanden.
Genau. Und dann sagen sie, danke. Dann sagen sie wieder, setz dich hin. Und dann machen sie die Hand wieder runter.
Ja.
Dann wieder, danke. Und das machen sie die ganze Zeit hin und her. Steh auf, setz dich hin, steh auf, setz
danke,
dich hin.
Danke, ne?
Genau, mit danke.
Steh auf, danke, setz dich, danke.
Und das machen die stundenlang mit einem Kuli.
Oder mit einem Aschenbecher. Wobei, Iris, wenn es ein Aschenbecher ist, dann sagt man noch, steh auf, danke, setz dich, danke.
Das Verrückte war ja, ich habe das in der Doku gesehen, der Typ, der das gemacht hat, der kam sich vor wie der letzte Depp, dass er das stundenlang gemacht hat.
Das kann ich nachvollziehen, ja.
Dann ist er aber in den Supermarkt gegangen und hat zur Kassiererin gesagt, einfach weil er auch so in Übung war,
ja,
ne,
ja,
geben Sie mir mehr Wechselgeld. Und die hat dem mehr Wechselgeld gegeben. Und dann hat er in dem Moment gecheckt, okay, er ist der mächtigste Typ der Welt. Er kann jetzt jeden dazu bringen, dass die Person irgendwas für ihn macht.
Einfach nur durch dieses Üben von absolut autoritärem Auftritt. Mit
dem, ich sehe es jetzt schon kommen, alle sitzen jetzt gerade zu Hause, werden sie den Podcast hören und dann setze ich hin, danke.
Machen wir Play und Pause bei uns. Halt's Maul, danke. Sprich weiter, danke. Halt's Maul, danke. Ich kann mir diesen Effekt, den so eine Übung hat, wahnsinnig gut vorstellen.
Mhm.
Ich kenne verwandte Übungen dazu, dass man auch so immer wieder denselben Satz sagt. Sätze wie, ich hasse dich, ich liebe dich und so immer wieder oder danke, bitte und so. Und das hat richtig krassen Einfluss auf die Psyche, zumindest unmittelbar danach.
Danke und bitte zu sagen, oder?
Ja, wenn du das 100.000 Mal machst und dabei versuchst, irgendeine Intention wirklich zu haben, ständige Wiederholung, das hat einen Effekt. Na klar. Ist übrigens auch was, was man sich bei Hypnose, dieses Rapport aufbauen, was ich da beschrieben habe, dass es so eine Connection gibt zwischen Sender und Empfänger oder zwischen dem Menschen, der hypnotisiert und dem, der hypnotisiert wird. Gerade bei Showhypnose baut man das in der allerersten Begegnung. Die Person, die ich hypnotisieren will, kommt auf die Bühne und das Erste, was ich sage, ist, geh für mich bitte einen Schritt nach hier. Kein Mensch wird in dem Moment sofort diese Autorität ablehnen und hinterfragen und sagen, nein, das tue ich nicht. Sondern du begibst dich ja sofort in diesen Kontext, na klar, das ist jetzt deine Bühne und ich bin zu Gast, also natürlich gehe ich für dich einen Schritt nach hier. Und schon ist etabliert, du tust für mich das.
Aber weißt du, was ich nicht verstehe, Matthias? Das
ist ein Power-Move. Ah.
Ich habe einfach kein Verlangen danach, genau das zu tun. Verstehst du?
Ich weiß, was du meinst. Diese Macht zu haben und auszuüben und zu trainieren.
Ja, das ist irgendwie strange. Das ist so eine langweilige Form von Macht. Also ist es eine langweilig ist das falsche Wort, weil es ist eine
krasse. Ja, faszinierend findest du sie auch, oder? Jetzt lass mich nicht hängen, Iris. Ja. Ich komme hier wie der letzte machtbesessene Freak rüber, wenn ich sage, nee, ich finde es faszinierend.
Ich will und auch, nicht. Ganz ehrlich, ich will auch Macht haben.
Aber nicht so eine.
Also zum Beispiel, Form von Macht, ja.
Hm?
Wie oft reden wir mit irgendwelchen Influencern? Und dann kommt ein Influencer und sagt, ja, ich habe so und so viele Follower.
Hm.
Und dann denke ich mir, das sind keine Follower, das sind Menschen dahinter.
Ja.
Und das ist eine Community, die dahinter ist. Das ist eine ganz tolle Form von Macht, die man hat, wenn man eine Community hat und die richtig einsetzt, weil man dadurch Dinge in Bewegung setzen kann.
Genau.
Und das meine ich eigentlich. Also so,
dass
du plötzlich so eine Möglichkeit hast, etwas in Bewegung zu setzen, etwas für eine Gesellschaft zu tun. Und da kommt für mich, vielleicht gibt es da so einen Unterschied, wie man denkt. Also für mich ist die Gesellschaft wirklich wichtig, weil ich ja weiß, dass ich in einer beschissenen Gesellschaft nicht glücklich bin.
Ich sehe das genauso wie du und habe, glaube ich, hier ein Fazit für unsere Folge.
Mhm.
Ich habe das Wort Macht mir mal angeschaut. Ich denke ja ganz oft bei Worten darüber auch nach, woher sie kommen und was sie genau bedeuten.
Mhm.
Und Macht hat so eine Wortwurzel wie mag und das ist wie Vermögen, also können, etwas tun können. Und in anderen Sprachen sowieso Power, das ist dann halt von posse aus dem Lateinischen können, poder heißt es auf Spanisch, können, das Potenzial ist ja auch Macht. Und da sind wir wieder bei dem, es muss sich nicht beweisen, es muss sein Können nicht ausschöpfen. Es reicht, wenn es, Macht ist was Hypothetisches. Und ich glaube, den Unterschied, den du beschreibst, Macht, die ihr Können destruktiv oder selbstsüchtig für den eigenen Mehrwert, für den eigenen Narzissmus. Mich sollen mehr Leute sehen und hören und ich will die Effekte meiner Macht sehen, weil ich Dinge kaputt mache oder so. Das ist nicht wirklich Macht, eigentlich bräuchten wir ein anderes Wort dafür. Wirkliche Macht, die Können ernst nimmt, Vermögen, Potenzial ernst nimmt, ist eng verwandt mit Dienst, sich in den Dienst stellen von uns allen. Dass etwas wächst, dass wir alle davon profitieren. Denn das ist dann Können, Geben, Wachsen, Lernen. So, das ist in meinen Augen wirkliche Macht. Das sind die Power Moves, über die wir gesprochen haben, bei denen ich anfangs meinte, das sind dann die angenehmen Gedanken dazu. Und mit angenehmen Gedanken über Macht würde ich eigentlich gerne die Folge beenden, aber ich habe mir nichts überlegt für ein Outro.
Ich habe ein paar Gedanken über Power Moves.
Ja?
Ja, was so richtige Power Moves sein könnten. Ich habe ein bisschen in meinem Tagebuch nachgeschaut.
Ja.
und habe ein paar Sätze mitgebracht. Die sind aber nicht gut getextet. Also wir gucken einfach mal.
Okay, wir machen als Outro, dass du deine Tagebuchsätze über Macht vorliest und ich lege so eine Motivationsmusik, so ein YouTube-Videomusik drunter, ja?
Okay. Mein Power-Move Nummer 1. Etwas finden, das größer ist als man selbst, weil dadurch trifft man größere und mächtigere Entscheidungen, wenn es einfach nicht mehr nur noch um dich selbst geht.
Das hat Schwester Renata auch gedacht, die hat das für Gott getan.
Matthias! Power-Move Nummer 2. Mehr zu einer Sache beitragen, anstatt ständig zynisch kritisieren. Da war ich, glaube ich, lange auf Twitter.
Ja.
Weil dann bist du halt Teil von etwas.
Ja. Das ist das genau, was ich gerade meinte eben. Ja.
Dann, das habe ich aufgeschrieben, nachdem wir ein Treffen mit einem Influencer hatten. Die eigenen Follower nicht als eine Zahl, sondern als Menschen mit Einstellungen und Visionen betrachten.
Das finde ich sehr gut. Follower sind Menschen, keine Zahlen.
Dann, das habe ich geschrieben.
Gesetz Nummer 4.
Ah, genau, Gesetz Nummer 4. Das habe ich geschrieben, als ich aus Hanau wiederkam. Nichts ist mächtiger als eine echte Perspektive.
Mhm.
Und ich glaube, jeder, der. Wir haben viele Hanauer, die uns zuhören. Die wissen, was ich meine. In Hanau fehlt oft eine Perspektive.
Ja.
Ich glaube, das kann ich jetzt nicht sagen.
Doch, Gesetz Nummer 5.
Jedes echte Arschloch ist mit einem finanziellen Anreiz leicht zu überzeugen.
In dem Satz steckt was drin. Weil ja auch im Umkehrschluss Menschen, die mit einem finanziellen Anreiz zu überzeugen sind, Arschlöcher sind.
Ja, da war ich, glaube ich, sauer an dem Tag. Okay, dann Nummer 6. Empathie ist mächtiger als Hass. Denn durch Empathie hat man echten Einfluss.
Jo.
Okay, da war ich ein bisschen spiritueller unterwegs.
Mhm.
Gesetz Nummer 7. Wenn man anfängt, jede Handbewegung als eine bewusste Entscheidung zu betrachten, visualisiert man seinen Weg und dann geht man den wirklich. Also den, den man gehen möchte.
Das ist perfekt. Achtsamkeitstraining.
Das ist richtig. Das ist wirklich nicht gut, ne?
Doch, mit der Musik kommt das super.
Ja, das war's eigentlich.
Ich habe noch einen letzten.
Ja.
Sachsen erledigen.
Macht's gut.
Es ist komisch, dass wir gleichzeitig macht's gut gesagt haben.
Ja, ich glaube schon. Aber lass jetzt einfach, oder? Wir gehen einfach raus.
Okay.
Ja, tschüss. Ist nicht dein Ernst?
Ja, naja. Ciao.
Tschüss.